Guten Morgen, auch von meiner Seite und ein frohes neues Jahr. Und ganz passend zum Jahreswechsel oder zum Start in das neue Jahr schauen wir uns heute die Jahreslosung an für 2026. Die steht in Offenbarung Kapitel 21, Vers 5 und da heißt es: Seht, ich mache alles neu. Und wir werden uns heute, damit wir auch den Vers richtig einordnen können und auch richtig verstehen, werden wir uns diesen Bibelvers im Kontext anschauen von Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 8. Ich möchte die Stelle vorlesen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist. Die andere umbringen, sich sexuelle Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbieten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Bevor wir tiefer einsteigen, wollen wir einen kurzen Blick werfen auf das erste Kapitel der Offenbarung. Das, glaube ich, hilft uns, den Hintergrund und das Ziel des gesamten Buches der Offenbarung besser zu verstehen. Und ich möchte lesen aus Offenbarung Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftige Dinge sehen zu lassen. Johannes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest, und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Der heutige Text aus der Offenbarung nimmt uns also mit in eine Schau oder in eine Vision der Zukunft, die der Apostel Johannes, also ein Nachfolger Jesu, ein Jünger, einer der 12 Jünger Jesu, sehen durfte. Während die Briefe an die Gemeinden, also die Sendschreiben aus den ersten Kapiteln der Offenbarung, als historisch erfüllt gelten, sehen viele Christen den Rest der Offenbarung als etwas, das sich gerade in Erfüllung oder in Erfüllung ist oder sich gerade erfüllt oder eben noch in der Zukunft liegt. Auch wenn die Sendschreiben, sage ich ja jetzt auch für den allgemeinen Zustand der Gemeinde auch herangezogen werden kann oder auch dafür verstanden werden kann. Und auch unser heutiger Text ist ganz klar ein Ausblick auf das, was noch kommt. Anhand von Vers 5 wollen wir uns eben die Verse 1 bis 8 anschauen und wollen sozusagen den Vers 5 als Bindeglied sehen zwischen den Versen 1 bis 8. Und wir wollen uns heute drei Punkte anschauen. Der erste, eine komplett neue Schöpfung. Dazu lesen wir dann die Verse oder schauen uns die Verse 1 bis 2 und Vers 8 an. Der zweite Punkt, Gott ist mittendrin. Die Verse 3 bis 5. Und Christus ist unser Ziel, die Verse 6 bis 7. Die Sünde, also unser Widerstand gegen Gott, hat alles kaputt gemacht. Nicht nur die Beziehung zwischen uns und Gott, sondern die gesamte Natur, die Schöpfung, so wie Gott sie sich eigentlich gedacht hatte. Wenn es in Vers 5 heißt, dass Gott alles neu macht, dann meint er keine oberflächliche Reparatur. Es geht um eine radikale Neuschöpfung. Der erste Himmel und die erste Erde verschwinden. Und Gottes neue Welt, das neue Jerusalem, wird hier in unserer Bibelstelle beschrieben. Das neue Jerusalem kommt direkt aus dem Himmel zu uns herab. Und das ist das große Finale der Heilsgeschichte. In Römer Kapitel 8, die Verse 18 bis 23, beschreibt Paulus es sehr treffend. Er sagt, dass die ganze Schöpfung unter ihrer Vergänglichkeit seufzt. Sie wartet sehnsüchtig darauf, endlich zusammen mit den Kindern Gottes von dieser Last befreit zu werden. Und in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 lesen wir, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Verzeihung? Okay, klappt nicht ganz. Lassen wir das. Also nochmal. 2. Korinther 5, 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das bedeutet nicht, dass wir uns nur ein bisschen mehr anstrengen oder moralisch besser werden. Es geht um eine geistliche Neugeburt. Ich glaube, wir können uns das so vorstellen. Anstatt den Schmutz unserer Schuld einfach unter den Teppich zu kehren, wo man ihn zwar nicht sieht, aber er trotzdem vor sich hinmodert und die Luft verpestet, ist Jesus wie ein Meisterrestaurator. Er hebt den Teppich nicht nur an, er tauscht den kompletten verunreinigten Boden darunter aus. Durch sein Opfer übertüncht er die Fehler nicht mit einer schicken, schönen Fassade. Er ersetzt das morsche Fundament durch ein völlig neues. Jesus versteckt unsere Sünde nicht vor Gott, sondern löscht sie durch seine Vergebung komplett aus, als wäre sie nie da gewesen. er wird sie auch nie wieder ausgraben oder hervorziehen, wenn wir mal wieder etwas verbockt haben. In Christus bist du kein dreckiger Fleck, den man am liebsten verstecken will, sondern ein strahlender Neubau. Und ich glaube, in dem Zusammenhang können wir auch den Vers 8 verstehen. Jesus macht deutlich, dass er keine Gemeinschaft mit dem haben kann, was zerstörerisch und dunkel ist. Wer seine Vergebung und Erneuerung ablehnt, wer also in Bosheit, in Gewalt, in Lüge verharrt, der hat keinen Platz in der Gegenwart Gottes. Das neue Jerusalem wird uns dagegen als eine für ihren Mann geschmückte Braut beschrieben. Und das ist ein Bild für die Gemeinde. Das ist ein Bild für Menschen, die durch Jesus rein geworden sind und nun in einer engen, ewigen Beziehung mit ihm, mit Jesus leben. Diese Stadt ist der Ort, an dem die Trennung zwischen Himmel und Erde endlich aufgehoben ist. Es ist der heilige Raum, in dem Gott direkt bei uns wohnt. Der Ort, nach dem wir uns als Nachfolger Jesu zutiefst sehnen. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass unser Herz wirklich, wirklich erfüllt ist von dieser Sehnsucht nach diesem Ort. Weil wir schon gesagt haben, das, was hier ist, was auf der Erde ist, wird alles vergehen. An dem festzuhalten, wäre dumm. Zu glauben, dass wir das ewig haben und so weitermachen können, wäre dumm. Und wir wollen dorthin kommen, wo die Erlösung endlich vollkommen sein wird. Der zweite Punkt. Mittendrin. Gott ist mittendrin. Der Jahreswechsel ist ein super Moment, um einmal kurz innezuhalten und zurückzuschauen. Wahrscheinlich haben das sehr viele von euch getan. Auch wir haben das an Silvester in einer kleinen Gruppe aus der Gemeinde gemacht. Und dabei wurde uns bewusst, Jesus war da. Er war mitten in unserem Leben, mitten auch in den schweren Zeiten des letzten Jahres dabei. Er war mitten in unserer Not, unseren Ängsten und unseren Leiden. Jesus ist mitten im Leben seiner Kinder. Oft haben wir zwar das Gefühl, wir müssen alleine kämpfen. Und manchmal erkennen wir Gottes Gegenwart wirklich erst im Rückblick. In 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 4 bis 9, da heißt es, ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn, denn Unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel: so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Ich finde, ein sehr schöner Abschnitt und sehr schöner Einblick auch in das Herz des Apostel Paulus hier. In unserem heutigen Text heißt es weiter: und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. In den folgenden Versen, also ab Vers 9, wird diese neue Stadt, das neue Jerusalem, beschrieben. Die Länge, die Breite, die Höhe und noch einige weitere Details. Und ich möchte gar nicht so sehr in die Tiefe darauf eingehen, aber irgendwie erinnert doch dieses neue Jerusalem an die Stiftshütte, an das Allerheiligste. Dort, wo Gott gegenwärtig war, wo Gottes Gegenwart war. Und im neuen Jerusalem wird es genauso sein. Gott wird dort drinnen sein. Es wird keine Sonne geben, weil Gott selbst das Licht ist. Es wird keinen Tempel geben, weil Gott gegenwärtig ist in dieser Stadt. Und ich musste da auch an Hebräer Kapitel 10 denken, in Vers 1, wo es heißt: da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten und mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens und so weiter und so fort. Also es ist eine Einladung ausgesprochen worden, eine Einladung hinzuzutreten. Seht, dieses neue Jerusalem ist keine Stadt, die nicht erreichbar ist, sondern Jesus hat den Weg bereits freigemacht. Er hat alles getan, damit wir Zugang haben zu diesem neuen Jerusalem, damit wir Zugang haben in das Allerheiligste. Und die Einladung gilt jedem von uns. Nimm sie an. Wenn unser Leben hier auf der Erde ein Leben des Glaubens ist, dann verspricht uns der Vers 3 aus unserer heutigen Stelle ein Leben des Schauens. Heute ist Gottes Gegenwart unsere Kraftquelle im Leid, aber im neuen Jerusalem bedeutet seine Gegenwart das Ende von Tränen, Tod, Schmerz und Angst. Denn was früher war, ist vergangen. Also die Jahreslosung 2026 in Vers 5. Seht, ich mache alles neu. Kommt direkt von Jesus, der auf dem Thron sitzt. Das sind keine netten Zeilen, die sich der Johannes oder irgendein anderer begabter Schreiber ausgedacht haben. Gott selbst spricht uns diese Worte als feste Hoffnung zu. Viele von euch kennen Wilhelm Busch, den Jugendpfarrer. Der hat einmal gesagt, dass dieses Neue kein Ergebnis menschlicher Anstrengung ist, sondern allein Gottes Werk. Offenbarung ist das Gegenteil von menschlichen Weltanschauungen, Ideen und Plänen. Offenbarung ist das, was der Mensch sich nicht selbst ausdenken konnte. Offenbarung ist das, was Gott ihm zeigen musste. Und in seinem Buch, sehr bekannt, sein Hauptwerk, Jesus, unser Schicksal, bringt Busch diese Hoffnung auf den Punkt. Echte Erneuerung beginnt dort, wo ein Mensch merkt, dass seine eigene Kraft nicht reicht und die Vergebung am Kreuz annimmt. Gottes neue Welt beginnt im Herzen dessen, der Jesus zum Herrn macht. Dort macht er schon jetzt alles neu, indem er Schuld und Verzweiflung durch Hoffnung ersetzt. Die Grundlage biblischer Hoffnung ist nicht die Verbesserung meiner Umstände oder meiner Gesundheit oder die Verbesserung der Weltlage, der Weltsituation im Allgemeinen, sondern dass Gott souverän über meiner Geschichte steht und auch souverän über die Weltgeschichte steht. Und auch wenn es nicht so wirkt, wir kennen die Nachrichten, wir hören sie, wir hören über Anschläge, wir hören über Krieg, wir wissen, dass noch nie so viele Christen verfolgt und ermordet wurden wie heute. All das hören wir. Und trotzdem, Gott ist souverän über meine Geschichte und er ist souverän über die Weltgeschichte im Allgemeinen. Wir kommen zum dritten Punkt. Christus ist unser Ziel. Ich möchte vielleicht ganz kurz eine Erklärung abgeben, weil ich finde, dass das wichtig ist. Auch wenn es verschiedene Auslegungen gibt, für mich ist Christus, Jesus Christus, das Zentrum und der Autor unserer heutigen Stelle. Das wird von folgenden Bibelstellen auch, meine ich, unterstrichen. Den Titel, der Erste und der Letzte, den trägt Jesus ganz klar in Offenbarung Kapitel 1, die Verse 17 und 18, wo er in den Sendschreiben zu den Gemeinden spricht und sich genauso bezeichnet, dass er der Erste und der Letzte ist. In Kapitel 1, 17 und 18 und in Kapitel 2, Vers 8. Wir gehen jetzt nicht tiefer hinein, das könnt ihr gerne nachlesen. Er ist derjenige, wird dort gesagt und beschrieben, der tot war und nun ewig lebt. Auch das Alpha und Omega in Offenbarung Kapitel 22, 13 bezieht sich auf Jesus, da er direkt danach von seiner baldigen Wiederkunft spricht. Und in Johannes Kapitel 4 und Kapitel 7 sagt Jesus selbst, dass er uns das lebendige Wasser gibt. Auch diese Aussage finden wir hier in der heutigen Stelle. Vielleicht ganz kurz auch noch eine Erklärung. Die neue Genfer Übersetzung, die spricht hier, ich bin oder schreibt oder übersetzt, ich bin das A und das O. Nun, das passt im deutschen Alphabet nicht ganz zusammen. Es kommt aus dem Griechischen und A, Alpha und Omega sind sozusagen jeweils der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Deswegen würde fast besser passen A und Z. Ja. Aber es ist übersetzt worden mit A und O, also eigentlich Alpha und Omega. Zu verstehen nochmal, der erste, also der Anfang, und das Ende. Paulus und Timotheus schreiben zu dem Kontext in Kolosser 1, 15 und 16 folgendes. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Während, also Vers 5, Gottes Plan erklärt, nämlich ich mache alles neu, sehen wir in Vers 6 den Abschluss. Nun ist alles erfüllt. Diese Erneuerung ist kein abstraktes, komisches Ereignis, kosmisches Ereignis, sondern ein ganz persönliches Angebot. Nochmal, diese Erneuerung ist kein abstraktes, kosmisches Ereignis, sondern ein ganz persönliches Angebot. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Vers 7 zeigt uns, was es bedeutet, zu dieser neuen Schöpfung zu gehören. Die Zusage gilt dem, der standhaft bleibt. Wer überwindet, steht dort. Wer überwindet, der. Gott weiß, dass dein Leben kein Zuckerschlecken ist. Und genau aus dem Grund, glaube ich, wählt er auch genau diese Worte. Wir alle, jeder von uns, glaube ich, sagen zu dürfen, wir alle kennen Glaubenskrisen, Kämpfe, Krankheiten oder Enttäuschungen, die uns wirklich erschüttern können. Aber Paulus sagt in Römer Kapitel 8, in den Versen 35 bis 37, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ihr Lieben, Paulus weiß, wovon er spricht. Er hat das alles erlebt. Er hat Verfolgung erlebt. Er hat Hunger erlebt. Er hat Leid erlebt. Er hat Schiffbruch erlitten. Er hat Gefängnis erlebt wegen seines Glaubens. Und schlussendlich auch den Tod. Und doch, sagt er hier, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ihr Lieben, das Fundament unseres Glaubens ist die unendliche Liebe Gottes zu dir und zu mir. Wir haben vorhin von dem neuen Jerusalem gesprochen, ein Ort der Sehnsucht, ein Symbol sozusagen oder ein Bild für die Gemeinde, wenn dann die Gemeinde mit Christus vereint sein wird. Du, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du seine Vergebung angenommen hast, dann bist du Teil dieser Gemeinde. Dann gilt diese Perspektive und diese Hoffnung dir ganz persönlich. Du bist Teil der Gemeinde, ein Glied in diesem Leib Jesu. Und du bist auch die Braut Christi. Ich weiß nicht, wie es den Verheirateten unter uns erging, aber ich habe mich wirklich sehr gesehnt nach der Hochzeit mit meiner Frau. Das war ein Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, der Sehnsucht. Und genau so, genau diese Sehnsucht dürfen wir auch haben nach Jesus und nach der Erfüllung, die wir gerade auch hier in der Offenbarung gelesen haben. Und die Zusage, seht, ich mache alles neu, die gilt. Die gilt für das Jahr 2026. Aber sie schafft eine Perspektive und eine Hoffnung, die weit über unsere Zeitrechnung hinausreicht. Ich möchte abschließen. Das Radikalste an dieser Erneuerung ist die Beziehung. Gott verspricht, ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Am Ende geht es also um eine tiefe Beziehung, um eine Vertrautheit zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf, zwischen Gott und dir. Wenn du das Gefühl hast, dass dir das Leben gerade durch die Finger gleitet, dann gilt diese Einladung ganz besonders dir. Jesus Christus ist der Ursprung allen Lebens. Und er kann auch dir echtes, neues Leben schenken. Worauf warten? 2025 ist vergangen, sehr schnell vergangen. Worauf warten? Warte nicht länger, sondern lass Jesus in dein Leben und erlaube ihm, dich von innen heraus zu erneuern. Amen.